IT.
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 Ich bin ja ein Vertriebler und den unterstellt man in der Regel. Die haben keine Ahnung von dem, was die da sagen.
Alles, was Adrenalin mit sich bringt.
Manchmal ein bisschen zu emotional, aber das gehört zum Leben dazu.
IT auf die Ohren.
IT auf die Ohren. Seit mittlerweile 2 Jahren machen wir Ihnen und euch dieses Angebot, IT auf die Ohren. Demzufolge sind wir jetzt bei Folge 20 angekommen. Mittlerweile wir, das sind die IOK, die Systemexperten aus Verl. Ich bin Matthias Dücksen und mir zur Seite ist heute von der IOK Elmar Steinhoff, der Vertriebsgott des Unternehmens. Kann man das so sagen?
Gut, ein bisschen hochgestochen und Gott bin ich beileibe nicht. Also mein Tagesgeschäft ist tatsächlich Vertrieb. Ich bin aber auch in einer verantwortlichen Position, um so ein bisschen auch Strategien festzulegen, wo wir vertrieblich hinlaufen, in welche Richtung, was wir technologisch adaptieren, wo wir uns zukünftig auch sehen und wo wir hinwollen.
Nächster von der IOK in der Runde, Mike Unger, wie ich gelernt habe, passionierter Bahnfahrer. Welche Fehler hast du noch?
Ja, welche Fehler habe ich noch? Manchmal ein bisschen zu emotional, aber das gehört zum Leben dazu. Kann aber auch ein Vorteil sein in manchen Situationen, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl.
Und du bist nicht in der Runde, weil du passionierter Bahnfahrer bist, sondern dein Fachgebiet bei der IOK ist Backup, Storage und Virtualisierung. Und wir reden heute über Virtualisierung. Wir gucken ein bisschen in die Geschichte und dazu haben wir uns noch einen Experten dazu geholt, Jeremy Masso. Der Youngster in der Runde, oder? Darf ich das so sagen?
Ja klar, können wir gerne so sagen. Also ich glaube, als ESX rauskam, war ich 1 Jahr alt. Also konnte viel Erfahrung sammeln.
Und du bist bei Hewlett-Packard eingestiegen vor 6 Jahren mit einem dualen Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik mit Fokus auf Data Science. Was hat dich da bewogen?
Also gut, damals, ich habe ein wirtschaftliches Abitur gemacht, da schon rausgefunden, dass ich einfach super interessiert an allen kaufmännischen Geschichten bin, aber auch privat natürlich sehr technisch interessiert. Und da war Wirtschaftsinformatik zum einen eine super Kombination aus beiden. Also man hat seine kaufmännischen Aspekte, man hat seine Aspekte aus der Informatik. Das Ganze bei einem großen IT-Konzern, Hewlett-Packard Enterprise, kann man das selber kombinieren. Und natürlich in der Zeit wurde das ganze Thema KI etwas größer und Data Science trifft genau in die Sparte rein. Also da war die Entscheidung recht einfach.
Und du hast mir vorher verraten, du bist nicht nur passionierter Hobbyfotograf, sondern auch Fallschirmspringer. Das ist der erste in der... die anderen nicken ganz anerkennen. Der erste Fallschirmspringer. Wie oft bist du da schon gesprungen?
Also man muss fairerweise dazu sagen, ich lasse dann immer noch jemand erfahrenen mitspringen im Tandem. Aber ich bin jetzt 2-mal aus dem Flugzeug gesprungen schon. Also einmal hier in der Nähe Berlin, das war so die deutsche Erfahrung sozusagen. Und einmal an der Westküste in den USA, das war auch eine echt coole Erfahrung, nur zu empfehlen.
Ich ziehe ja den Hut davor, wenn einer den Mut hat. Wann ist dein nächster Sprung?
Er ist jetzt noch nicht geplant, also vor kurzem habe ich mir einen Tauchschein angeeignet, da ging es erstmal unter die Erde ein bisschen sozusagen. Aber
ja, Multitalent.
Alles, was Adrenalin mit sich bringt, würde ich sagen, ja.
Du hast gesagt, du warst 1 Jahr alt, als das losging mit der Virtualisierung. Da können wir alten Herren immer nur schmunzeln. Wie ging das für dich los?
Meine IT-Karriere geht tatsächlich schon ein bisschen länger. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste so 99 das Startjahr gewesen sein, ab wann Virtualisierung tatsächlich auch so für den Standard-ITler irgendwo ein Begriff immerhin wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung von Tuten und Blasen, muss ich sagen. Also das war so die Zeit, als PCs verkauft wurden, einzelne Server vielleicht mal oder Netzwerkverteiler. Das war aber weit weg von dem Know-how-Stand, den man dafür eigentlich braucht, um zu dem Zeitpunkt damit schon losrennen zu können. So richtig losgegangen ist das Thema, als ich irgendwann am Systemhaus tätig war, wo wir einen sehr starken Fokus auf HP hatten, damals noch HP. Und als dann plötzlich dieser Hersteller VMware um die Ecke kam und sagte, hey, es gibt eine Strategie, One Service, One Server. Also das hat man immer schon ganz gerne gemacht. Das Problem war, dass man damit relativ viele Blech-Server hinstellen musste und dadurch Platz brauchte, Strom, es wurde Wärme abgegeben. Und das war für viele Kunden irgendwann auch ein Problem, weil eben dadurch Hardware-Parks gewuchert sind.
Also du bist quasi eingestiegen, Elmar, als es hieß, weg vom Blech.
Ab dann habe ich es ernsthaft gemacht. Vorher war das wirklich so der PC-Verkäufer. Danach ging es dann los mit Projektgeschäft, Kundenberatung, wie ich Netzwerke designen kann, wie ich Serverumgebungen designen kann. Das Ganze immer ganz stark in Verbindung mit Kollegen aus der Technik, weil ich bin ja ein Vertriebler und den unterstellt man in der Regel. Die haben keine Ahnung von dem, was die da sagen. Deswegen wurde ich dazu genötigt von einem meiner ehemaligen Chefs, ich soll mich doch bitte technisch ausbilden. Und ich habe tatsächlich dann eine VMware ESX 3 Zertifizierung gemacht, die technischer Natur war. Und da habe ich dann begriffen, was das überhaupt ist. Also eine echte Grundlage. Ich kann die auch jedem Vertriebler nur empfehlen. Einfach mal bitte ein paar technische Trainings machen oder gut zuhören, wenn die Techies reden.
Mike Unger ist dieser Technikexperte. Als passionierter Bahnfahrer kennt er nicht nur jeden ICE am Drehgestell, sondern du bist wirklich der Fachmann seit 20 Jahren fast bei der IOK und seitdem auch mit der Virtualisierung beschäftigt.
Genau, ich habe 2007 bei IOK angefangen. Da waren wir bei VMware ESXi 3.5. Das waren die ersten Virtualisierungserfahrungen. Jetzt sind wir bei VMware 8.0 angelangt, also jede Version mitgenommen mit all seinen Höhen und Tiefen, die Versionen hatten. Und das, was Emma sagte mit den Rackplatz und den Stromverbräuchen, das sehen wir bei den Kunden halt immer häufiger, dass das reduziert werden muss und dass auch immer mehr Platz wird im Rack durch die Virtualisierung.
Jeremy, als ganz junger Mensch, der das alles so, die alten Hasen, die reden von 3.5. Wir haben gerade gehört, es gibt Vor- und Nachteile. Was überwiegt für dich?
Also grundlegend ist es natürlich ein riesiger Vorteil, dass man seine IT-Ressourcen virtualisieren kann, also maximal gut auslasten kann. Früher war es ja so, ich hatte mein Mainframe im Rechenzentrum und wenn der nicht maximal ausgelastet war, habe ich irgendwo Geld verbrannt. Und heutzutage kann ich ja meinen Server auf ganz viele kleine virtuelle Maschinen aufbauen. Und das ist natürlich maximal praktisch. Ich kann meine Server relativ konsolidieren, spare mir Energiekosten, habe das Ganze natürlich auch in der Abwärmethematik besser adressiert. Also die Vorteile von Virtualisierung allgemein ganz klar überwiegen.
Mein Bauch sagt, es gibt nicht nur Nachteile, sondern ich kann sogar diese Nachteile nachvollziehen. Wenn ein Geschäftsführer sagt, na, ich hätte das doch lieber da und nicht virtualisiert, was entgegnest du dann?
Da würde ich erstmal die Bedenken adressieren, welche der Geschäftsführer mit sich bringt. Aber grundsätzlich habe ich auch in der virtualisierten Plattform die Möglichkeit, meine virtuellen Maschinen, die ich habe, so abzukapseln voneinander, dass sie wirklich auch quasi alleinstehend dort funktionieren. Das ist durch die Technologie mittlerweile möglich. Das ist maximal sicher. Und das sind dann wahrscheinlich eher etwas konservativere Denkweisen, die der Geschäftsführer vielleicht noch aus den 80ern, 90ern, 2000ern mit sich bringt. Heutzutage, also ich kenne keinen Kunden aus dem breiten Mittelstand, der noch, weil er aus philosophischen Ansichten das Ganze möchte, virtualisiert. Das sind dann eher Abhängigkeiten von Applikationen und Co., die nicht virtualisiert werden können.
Emma, du als Vertriebler, du hast genickt.
Wenn ich mal ein bisschen zurückschaue, also es gab jede Menge Stolpersteine, als Virtualisierung flächendeckend irgendwann dann verfügbar wurde. Es ging ja einmal darum, dass diese Technologie konsumierbar wurde. Also wie kriege ich es möglichst einfach eingerichtet? Ich musste also nicht unbedingt ein Studium dafür haben, um eine Virtualisierungsform aufzusetzen. Dann schaut man aber links und rechts in der Beratung und wie ist die Integration zum Beispiel mit Backup-Lösungen? Lassen sich virtualisierte Strukturen überhaupt mit meiner Standard-Backup-Lösung sichern? Unterstützen die Hersteller der Applikation oben drüber überhaupt meinen Hypervisor? Beispiel Microsoft Exchange konnte jahrelang oder sollte nicht virtuell betrieben werden, weil Microsoft den Support verweigert hat, wenn es nicht zumindest auf Hyper-V von Microsoft lief, was viele Jahre lang nicht unbedingt die perfekte Plattform war. Also ich komme aus einer VMware-Welt, in der ich auch immer noch sehr stark unterwegs bin. Also wenn die Applikation oben drüber supported werden muss durch den Applikationsanbieter, ist wichtig, dass der Unterbau eben direkt auch mit supported ist. Lizenzierungsthemen, ganz, ganz schwierig. Mittlerweile haben die Kunden sich daran gewöhnt, dafür zu bezahlen, dass wenn Maschinen virtuell laufen, habe ich in der Regel eine sehr hohe Ausfallsicherheit da unten drunter. Also eine Virtualisierung sollte nie so sein, ich habe einen Server und wenn der kaputt ist, ist alles aus, sondern ich verteile das auf mehrere Server, habe also 2, 3, 4 ESX-Server unten drunter und oben drüber lasse ich dann 40, 50 virtuelle Maschinen laufen. Sollte eine Hardware mal defekt sein oder gewartet werden müssen, rutschen die Maschinen einfach dann auf die überlebende Hardware rüber. Kein Problem. Das stellt aber in puncto der Lizenzierung, ob das jetzt Microsoft ist, Oracle und wie sie alle heißen, teilweise eine Kostenvervielfachung dar, weil die Hersteller dann verlangen, dass eben alles, was unten an Blech drunter ist, auch durchlizenziert wird. Also Kostenexplosion par excellence. Und jetzt haben wir gerade die Frage gehabt, macht es denn vielleicht doch Sinn, teilweise noch eine Applikation nativ, also auf Blech zu installieren? Oracle hat vor ein paar Jahren mal sein Lizenzmodell geändert und wir haben immer noch Kunden, die aus dem Grund ihre Oracle-Server lokal, also wirklich direkt auf einer nativen Hardware installieren, weil die Kosten sich sonst verfünffachen würden für die gleiche Nutzung der Lizenz. Also Irrsinn, aber mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Also die Kunden schlucken zwar immer hart, wenn man sagt, okay, Microsoft möchte gerne jetzt alles lizenziert haben, was da bei euch steht. Aber es gibt keinen Weg mehr drumherum. Und nicht zu virtualisieren ist eigentlich auch keine Option mehr.
Warum ist nicht virtualisieren keine Option?
Da geht es ja auch um die Ausfallsicherheit, die Emma gerade angesprochen hat. Wenn ich eine Hardware habe und die fällt aus, ist halt sofort meine Applikation auch weg. Es sei denn, ich baue einen Cluster drumherum, was mich aber dann nachher auch wieder lizenzierungstechnisch und hardwaretechnisch auch mehr Geld kostet. Und solange die Applikationen sich virtualisieren lassen und kein Hersteller-Support, zum Beispiel Oracle, dagegen steht, sollte man immer auf die Virtualisierung setzen, um die Hardware auch kostentechnisch effizient zu nutzen und die Ressourcen zu nutzen zu können.
Wie erreicht man so eine Effizienz, die Mike gerade angesprochen hat? Jeremy, was sagst du Kunden, wenn die sagen, ich habe das und das im Hinterkopf? Was fragst du als erstes?
Also zum Thema, dass sie ihre Server vernünftig auslasten, das ist ja genau der Punkt, der heute viele Leute rumtreibt. Also zum einen, ich habe maximal performante CPUs in den Systemen. Wenn ich dann nur einen Workload drauflaufen lasse, eine Applikation, dann ist der 5%, 10% ausgelastet. Und alleine über diese Sparte schon, wenn man sagt, hey, lieber Kunde, du kaufst dir hier ein System, Enterprise-Server, der kostet ein paar Euro. Und wenn er dann weiß, dann nutzt den nur zu 10%, dann kommt auch schon so der Kaufmann auch im Gegenüber raus und sagt, gut,
das würde bei mir auch rauskommen.
Ja. Genau, und wenn es dann heißt, so, wir können dir jetzt hier entweder 20 Server hinstellen, du installierst jede Applikation auf einem Server, der läuft dann alles zu 5%, ist energietechnisch schwierig, ist platztechnisch im Rechenzentrum irgendwann auch begrenzt natürlich. Und allein der Aspekt, den ich dann nur 10%, 20% davon auslasse, ja, da werden die Leute dann schon hellhörig. Und das ist, finde ich, mittlerweile, außer bei diesen Edge-Cases, nennen wir sie mal Oracle oder Support-Themen von Applikationen, schon ein gesetzter Standard, dass da eine Virtualisierungsschicht rüberkommt. Das ist eher die Diskussion, womit virtualisiere ich denn? Welche Lösung am Markt ist die richtige für mich?
Über die richtigen Lösungen sprechen wir später noch. Ich will noch mal zurückkommen auf das Thema Geschichte. Jeremy, du bist zwar jung an Jahren, aber du bist der Geschichtsexperte, wenn es um Thema Virtualisierung geht. Wo kommt das eigentlich alles her? Nimm uns mal mit auf eine Reise in die Vergangenheit.
Parallel noch Historiker gewesen sozusagen.
Alles Studium.
Genau. Also da haben wir ja so Grundlagen der IT irgendwann nochmal behandelt. Ja, also ich war nicht live dabei, aber sozusagen viel mitbekommen. Und wir hatten es ja vorhin schon mal kurz erläutert. Also grundlegend fing es damit an, so 60er Jahre Mainframes. Die großen Unternehmen hatten ihre großen Rechner, die sozusagen Rechner, also groß wie heute ein IT-Rack ist, war ein Rechner groß und dadurch mein Mainframe. Und irgendwann kam es dann dazu, dass die natürlich auch nicht 100% ausgelastet wurden und ich für meine einzelnen Workloads jeweils ein System brauchte. Also auch da quasi eine Kiste, ein Workload. Und das Ganze sollte natürlich irgendwann auch effizienter ausgelastet werden. Ich brauchte Virtualisierung. Das kam dann sozusagen in den Mainframe-Bereich irgendwann auch so 60er, 70er Jahre, also schon ein paar Tage her. Und als dann irgendwann so Unix-Systeme, x86-Systeme, also klassische Server-Systeme, die wir heutzutage haben, in dem breiten Markt sozusagen. Ist auch schon ein paar Tage her, als Elmar dann sozusagen fleißige Vertriebsarbeit gemacht hat, seine ganzen Kunden damit ausgestattet hat, da wurde natürlich dann auch die Nachfrage nach Virtualisierung für solche Systeme irgendwann relevanter. Und so dann, ja, so die 2000er bis 2010er, denke ich, ist die Digitalisierung extrem vorangeschritten und natürlich auch die Nachfrage nach Virtualisierung. Und irgendwann, als ich dann sozusagen eine Tastatur bedienen konnte, auch mal einen Computer zu Hause hatte, da fingen die Leute dann irgendwann an, darüber zu reden, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann auch Container benutzen. Und was hat es damit auf sich sozusagen? Er ist auch eine Möglichkeit, seine sozusagen physischen Ressourcen irgendwo aufzuteilen, dass ich auch mehr raushole am Ende des Tages. Wie kann man sich das vorstellen? Eine virtuelle Maschine ist am Ende des Tages ein eigenständiges System. Ich habe mein eigenes Betriebssystem da drauf. Ein Container teilt sich sozusagen, dass ein Betriebssystem auf seinem Server installiert und Container teilen sich diese Ressourcen. Dadurch sind sie ein bisschen leichtgewichtiger. Sprich, ich brauche irgendwo einfach nur ein System, sei das ein Computer, sei das ein Server. Da kann ich einen Container drauf starten, sobald ich das Ausgangsbetriebssystem drauf habe. Das ist groß geworden mit Docker. Wir hatten in der Uni zum Beispiel immer den Vorteil, ein Dozent hat einen Docker-Container vorbereitet. Wir hatten auf unseren Notebooks Docker installiert, dass wir das Ganze öffnen konnten. Dann hat er diese Images verteilt, also die Container. Und damit konnte jeder das Ganze dann natürlich anstarten und hatte eine homogene Umgebung. Und das war ganz charmant, weil wenn wir das Ganze irgendwo virtualisieren, zusammen auf einen Server zugreifen müssen und jeder da seine eigene virtuelle Maschine hat, wird es schon wieder ein bisschen umständlicher und auch nicht mehr ganz so leichtgewichtig. Und gerade im Thema, was natürlich auch die, um jetzt nochmal die 2010er bis 2020er zu betiteln, natürlich, wir haben heute noch gar nicht über Cloud gesprochen, ja, Hyperscaler, die profitieren da enorm von, da sie ihre Applikationen somit in Containern aufbauen können und das Ganze extrem gut skalieren können. Ich kann einfach Ressourcen hinzufügen und entsprechend meine Container hochskalieren. Das ist viel leichtfüßiger, viel performanter und viel portabler. Größtenteils braucht das aber nicht der kleine Mittelständler. Der profitiert nach wie vor von seinen virtuellen Maschinen aus Sicherheitsgründen, aus Know-how-Gründen natürlich auch. Und ja, das sind sozusagen die grundlegenden historischen, ja, Fakten, wenn man mal so möchte.
Historiker Jeremy hat gesprochen.
Sozusagen, also sehr kompakt mal dargestellt. Ich finde es aber einfach spannend. Ich habe natürlich viele Möglichkeiten, heute meine Systeme sozusagen virtuell aufzuteilen. Seien es virtuelle Maschinen, seien es Container. Das können wir auch gerne noch, oder auch die IOK, da denke ich auch das Know-how im Haus, dass man da die Frage mal beantworten kann. Hey, ist eine virtuelle Maschine das Richtige für mich? In aller Regel ja. Oder habe ich auch Container-Workloads, wo ich profitieren kann von?
Für mich spricht, so wie wir es jetzt beschrieben haben, alles dafür zu virtualisieren. Sowohl aus kaufmännischer Sicht, aus energietechnischer Sicht und so weiter. Und trotzdem habt ihr es nicht immer einfach gehabt im Vertrieb, Elmar.
Das Thema Ausfallsicherheit ist das Treibende dabei. Also sobald ich über eine virtuelle Infrastruktur nachdenke, muss ich mir ja Gedanken darüber machen, was kann ich unten drunter verlieren, ohne dass mein Service eingestellt wird. Dadurch sind Themen angetrieben worden, die bei der IOK sehr stark auch schon seit Jahren im Fokus sind. Das ist das Thema Storage zum Beispiel. Also wenn ich virtualisiere, habe ich einen zentralen Datenspeicher, auf den meine verteilten Host-Server gleichzeitig zugreifen können. So baut man ein Cluster. Und sollte ein Server mal nicht da sein, würde ein anderer Server nahtlos eben aus diesem Cluster-Speicher seine virtuellen Maschinen entweder neu anfahren können oder, wenn es richtig schön wird, spiegelt man solche Systeme, dass also die Benutzer noch nicht mal einen Abbruch spüren, wenn mal ein ganzes Rechenzentrum nicht da sein sollte. Das ist aber durchaus ein Kostenpunkt.
Also es wird nicht richtig schön.
Ja, für den Vertrieb super. Also ich habe Mehrwerte, die ich da dran schreiben kann. Und ich muss natürlich als Vertriebler immer auch auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Also welchen Effekt erziele ich beim Kunden, wenn er einen Invest tätigt? Und wenn ich das dem Kunden nicht erklären kann, dann kann ich ihm nicht verdenken, dass er auch nicht bestellt. Also das ist immer das Ziel dabei. Aber die Kosten sind natürlich höher. Der Anfangsinvest, wenn ich eine verfügbare Struktur baue, gegenüber, ja, ich sag mal, früher, ein Server hat da mal, was weiß ich, 3.000 Euro gekostet. Jetzt komme ich an und sage, okay, du sollst jetzt virtualisieren. Dann kauft er eben zwei Server plus ein Storage-System, was er vorher gar nicht hatte. Dann sind die Kosten dann plötzlich bei 15, 20, 30.000 Euro. Das war damals eine Hürde, die aber relativ schnell genommen wurde, weil die Mehrwerte einfach so stark waren.
Jeremy, zu den Mehrwerten möchte ich gerne noch was ergänzen. Was sind die Vorteile von Virtualisierung? Was man natürlich auch bedenken muss, für den Admin, der am Ende des Tages das Ganze verwaltet, ist es natürlich heutzutage um einiges einfacher, eine virtuelle Maschine zu deployen, also zu erstellen, wenn man so möchte, wo er früher erstmal die Hardware gebraucht hätte, wenn wir das Ganze bare metal machen. Ich muss in den Einkaufsprozess gehen, ich warte, bis das Ganze vor Ort ist, ich muss es installieren. Heute gehe ich in meine Management-Oberfläche, klicke mir zusammen, welche Ressourcen möchte ich haben. Und die, ja, Technologie, die Funktionalitäten von Virtualisierungsplattformen sind mittlerweile so weit, dass ich sehr schnell und sehr benutzerfreundlich mittlerweile virtuelle Maschinen erstellen kann. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt, der für Virtualisierung spricht.
Mhm. Mike, und dann kommen alle zu dir und du baust denen dann das Supersystem, was Elmar am Ende verkaufen muss, was Jeremy so konzipiert hat.
Das ist korrekt. Wir führen vorher ein Sizing durch, wo wir die Komponenten quasi individuell für die Kunden an Anbindungen zusammenstellen. Also da spielt Netzwerk eine große Rolle. Da spielen die verfügbaren Ports im Netzwerkbereich eine Rolle. Rackspace spielt eine Rolle. Und dann konzipieren wir das Konzept dazu mit Storage oder halt zwei einzelne Hypervisor, die sich spiegeln. Das ist ja auch möglich. Und dann wird im Consulting Professional Service ausgeführt. Es wird installiert, konfiguriert, die Workshops sind den Kunden durchgegangen und dann kann der Kunde das administrieren und später verwalten.
Ein interessanter Aspekt ist dabei, dass der Mike eben nicht nur im Bereich der Storage- und Serversystem unterwegs ist, sondern dass sein Kernthema auch Backup ist. Und wie man Daten sichert und wiederherstellen kann, hat sich durch Virtualisierung komplett verändert.
Wie?
Als ich klein war, wurden einzelne Files gesichert.
Das ist schon ein paar Tage her.
Das Problem war ja, ich hatte wenig Speicherplatz. Eine Datensicherung dauert auch. Je mehr Daten ich sichere, umso länger dauert's. Als die Virtualisierung dann eingezogen ist, hatten wir das Thema ja immer noch. Also Speicherplatz war immer noch relativ teuer. Aber ich habe eine Möglichkeit gehabt, Maschinen nicht mehr oder nicht mehr einzelne Dateien zu sichern, sondern komplette virtuelle Maschinen zu sichern, irgendwo anders hin zu verlagern und im Notfall dort auch wieder anzustarten. Also das Thema Portabilität von kompletten Servern ist damit ermöglicht worden. Und wir sind heute soweit, dass man virtuelle Maschinen an einem beliebigen Ort neu anfahren kann. Ob ich das in meinem Primärrechenzentrum mache oder an einem anderen Ort auf meinem Campus, wo ich vielleicht auch noch Hardware stehen habe oder in der Cloud oder bei einem Service Provider meiner Wahl. Ich bin total flexibel, wo ich im Notfall meine Services ganz zeitnah wieder reaktivieren kann. Das gab es früher nicht. Wenn ich an Blech gebunden war, musste ich warten, bis HP dann irgendwann den Techniker geschickt hat. Der hat dann das Mainboard ausgetauscht. Und irgendwann, wenn dann alles wieder installiert und konfiguriert war, ging es dann weiter. Heute können wir per Klick Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery Lösungen bauen. Und das ist nämlich das, was der Mike dann auch noch tut. Wir haben da Partnerunternehmen wie Veeam zum Beispiel, die sehr tief integriert sind in Virtualisierungstechnologien verschiedenster Hersteller, mit denen er dann in der Lage ist, eben einem Kunden sogar Zeiten zu definieren. Wie lange dauert es denn, bis dein Service wieder da ist? Also eine Work Recovery Time ist das neudeutsche Wort dafür. Also wie lange brauche ich, bis wirklich meine Benutzer weiterarbeiten können? Früher fast unmöglich, weil wenn der Techniker einen Platten hatte, dann dauert es auch mal einen Tag länger.
Ich habe gerade auf der Autobahn eingesehen, war so ein Fahrzeug, wie du fährst. Wir nennen jetzt keine Marke, aber da war genau der Punkt. Und dann hat es 2 Wochen gedauert oder so, ehe das fertig war. Wie lange brauchst du heute?
Das kommt immer so auf die Kundensituation an. Wie groß ist der Kunde? Welche Workloads hat der Kunde? Welche Anforderungen hat er an seine Produktion zum Beispiel? Wann muss die wieder laufen? Das kann sich variieren zwischen 2 Stunden Recovery-Zeit, also dass ich wieder arbeiten kann, oder halt einen Tag oder auch in der Mitte. Also das ist immer kundenindividuell mit dem Kunden abzusprechen und zu klären, wann er denn seinen Workload wieder bereit haben möchte.
Jeremy, wenn ich ganz viel Geld in die Hand nehme, was ist die optimale Lösung von der Recovery-Zeit her?
Also mittlerweile haben wir auch bei HPE verschiedenste Lösungen, um sehr schnell wieder zum Laufen zu bekommen. Also es ist dann
Was ist sehr schnell?
Da reden wir teilweise über 15 Minuten. Also in den Bereichen, das kommt natürlich immer drauf an, man guckt sich an, was kostet es mich, was kostet die Minute, was kostet die Stunde, was kostet der Tag, wenn mein Service ausfällt. Das ist die wichtige Bemessungsgröße. Und dann gucke ich mir an, gut, wie viel möchte ich in Hardware und Technologie investieren, dass dieses Potenzial an Ausfallzeit so gering wie möglich ist. Also da können wir teilweise bis zu auf die Minuten runter Hochverfügbarkeit bereitstellen.
Immer gibt es solche Kunden mittlerweile bei der IOK, die sagen, ich brauche solche hochperformanten Systeme, oder ist die Mehrzahl der Mittelständler, die sagen, ja, wenn es mal ausfällt, dann bin ich halt mal 24 Stunden off?
Genau diese Frage stelle ich unseren Kunden. Also wenn wir Vertriebsgespräche haben oder speziell, wenn ich neue Kunden kennenlerne, bei unseren Bestandskunden wissen wir in der Regel sehr gut, wie die Verfügbarkeitsanforderungen sind. Bei neuen Kunden stelle ich genau die Frage, wie lange könnt ihr denn ohne IT? Und wenn die Antwort ist, ja, wir machen eine Ablage und wir können auch noch auf Papier arbeiten, das ist alles nicht schlimm. In der Regel springt dann irgendjemand dann vom Tisch auf und sagt, nein, das stimmt
das
nicht.
Das bist du, hä?
Nee. Es sind schon die Mitarbeiter des Unternehmens, die dann sehr schnell definieren können, es fährt kein LKW vom Hof, wenn keine Packlisten ausgedruckt werden können. Und bei einer zentralisierten IT, und das ist Virtualisierung, ich habe alles sehr, sehr zentralisiert, ist die Verfügbarkeit natürlich dann enorm wichtig. Und ich habe Kunden, bei denen darf keine Sekunde irgendetwas stehen. Ich kann durch Virtualisierung mir extremst hohe Verfügbarkeiten bauen. Also Georedundanzen, also verteilte Rechenzentren auf unterschiedliche Städte, Länder. Ich kann das auf meinem Campus machen, einfach indem ich 2 Rechenzentren habe, die sich gegenseitig spiegeln, hochverfügbar halten. Das alles nur mit Virtualisierungstechnologie möglich. Dann habe ich die Möglichkeit, je nachdem, was der Kunde möchte, den Redundanzgrad extrem weit nach oben zu schieben. Aber das ist eine exponentielle Kurve. Wenn ich die 100% annähernd erreichen möchte, gehen meine Kosten dann auch ins Vielfache von vielleicht 95% Verfügbarkeit.
Wir haben in einer früheren Folge von IT auf die Ohren schon mal über einen deiner Kunden gesprochen aus dem Medizinbereich. Nun stelle ich mir das als Laie vor. Du musst einfach verfügbar sein, weil du weißt nicht, wann ein medizinischer Notfall eintritt, wann eine Operation möglicherweise vorgezogen wird. Können wir 1000 Beispiele bringen. Auf der anderen Seite haben wir immensen Kostendruck. Wie gehst du damit um, Elmar?
gewisse Dinge lassen sich nicht wegsparen. Also ich kann nicht einfach sagen, ich schalte irgendwelche Server ab, weil ich den Strom nicht bezahlen möchte. Es gibt ja Gründe, warum diese Dienste da überhaupt laufen und auch beim Kunden letztendlich eingesetzt werden. Wenn wir uns über Kosten unterhalten, schauen wir, was lässt sich konsolidieren. Auch da wieder Virtualisierung. Ich habe die Möglichkeit, mit relativ wenig Hardware, weil das ein Punkt ist, an dem man auch Kosten einsparen kann, sehr viele Systeme bereitzustellen. Und nehmen wir mal die HPE-Welt. Gut, der Hersteller behauptet immer wieder Dinge, das ist manchmal auch Marketing, da bin ich mir auch sehr bewusst. Aber wenn wir Generation 9 Server nehmen, die vor, wie lange ist das her? Ich denke mal 10 Jahre, haben die wahrscheinlich schon auf dem Buckel. Wenn ich einen Generation 9 Server auf einen Generation 11 Server aktualisiere, habe ich ein Konsolidierungsverhältnis von 10 zu 1. Also ich kann 10 alte Hardware-Maschinen durch eine neue Hardware ersetzen. Wenn wir ein bisschen weniger zurückgucken auf die Generation 10, haben wir immer noch einen Konsolidierungsfaktor von 2 bis 3 zu 1. Das liegt daran, dass die Komponenten, die ich heute verbaue, immer leistungsfähiger werden. Ich war im letzten Jahr mit HPE in den USA bei Intel und wir haben uns dann mal so Forschungseinrichtungen anschauen können. Und da wurden die CPUs vorgestellt, die jetzt in den neuen Generation 12 Servern verbaut werden. Ich habe in einer CPU, also in einer Standard-CPU, bis zu 256 CPU-Kerne. Das war in der letzten Generation maximal, ich glaube, 64 Kerne und davor gab es mal irgendwann, wenn es hochkam, 24 Kerne. Also das wird immer mehr, was ich an Leistungsdichte hinbekomme. Und wenn ein Kunde groß genug ist, kann er davon auch profitieren. Also er kann eben alte Systeme konsolidieren auf wenige neue. Damit spart er zum einen den Invest für die Hardware an sich. Viel wichtiger aber finde ich, und das Thema wird immer präsenter, Nachhaltigkeit. Also ich bin in der Lage, ganz, ganz viel Kosteneinsparungen im Bereich Strom und Kühlung zu erreichen. Beim Service der Systeme habe ich natürlich auch noch Kosteneffekte. Ob ich jetzt den Service für einen Server kaufe oder für 10, das ist schon etwas, das man auch über Jahre hinweg sehr gut aufrechnen kann. Aber Nachhaltigkeit ist das, was momentan viele Unternehmen bewegt. Wie kann ich meine Umwelt schonen, indem ich meine Systeme effizienter nutze? Und das hatte Jeremy eben ja auch schon mal gesagt. Das ist tatsächlich genau der Punkt. Durch Konsolidierung bekomme ich das hin.
Jeremy, er hat ein Loblied auf euch gesungen und wie schnell das alles wird. Und auf Intel haben wir auch noch ein Loblied mitgesungen. Als kleines Unternehmen habe ich so meine Schwierigkeiten. Ihr seid eher für die Großen, oder?
Das würde ich so überhaupt nicht sagen. Also wir.
Klar, du musst widersprechen.
Genau, also da, aber auch guten Gewissens mit breiter Brust widerspricht. Also wir sind uns bewusst, dass wir auch gerade im deutschen Markt sehr viele Unternehmen adressieren, die teilweise nur 2 Server haben, aus Ausfallsicherheitsgründen. Wir haben aber auch Kunden im riesigen Konzernbereich, die Rechenzentren über verschiedenste Kontinente hinweg verteilt haben. Also es ist so gewissermaßen alles und irgendwo findet sich jeder Kunde wieder. Und gerade wurde auch sehr schön nochmal gesagt, die Anforderungen der CPUs oder auch generell die, ja, wie man so ein System konfigurieren kann, wie viel CPU-Kerne habe ich drin, wie viel Arbeitsspeicher, welche Netzwerkanbindung, brauche ich Grafiksupport. Da haben wir mittlerweile Systeme, die sehr, sehr vielseitig sind und verschiedenste Kundenanforderungen und vor allem auch Kundengrößen adressieren können. Also da findet sich, sei es der kleine Mittelständler mit 2 Systemen, der größere Mittelständler mit beispielsweise 10 bis 20 Systemen oder der riesige Konzern mit hunderten Systemen bei sich im Rechenzentrum wieder und findet da auch das richtige System für seine Anforderungen. Also von klein bis ganz groß.
Nun gibt es wahrscheinlich unter unseren Hörern nicht so viele CEOs, wie es Geschäftsführer eines Autohauses, einer Sparnach und was weiß ich nicht alles sind. Ich will nochmal für die eine Lanze brechen. Wenn ich nur 2 solche Systeme habe, profitieren die wirklich so sehr, wie du es beschreibst? Butter bei den Fische.
Also ich profitiere in jedem Fall von neuer Technologie. Zum einen werden CPUs immer effizienter und auch Netzteiltechnologien werden immer effizienter. Sprich, wenn ich jetzt mein System habe, 2, bleiben wir mal bei den Gen 9 Systemen, die verbrauchen am Ende des Tages mehr Strom, als wenn ich 2 aktuelle Gen 11 oder auch bald Gen 12 Systeme einstelle. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich mehr Workload, also mehr Applikationen, mehr Arbeit mit diesen 2 Systemen abfangen.
Und wenn ich doch als kleines Unternehmen gar nicht so viel Rechenkapazität brauche,
dann habe ich natürlich aber auf jeden Fall hohe Sicherheitsanforderungen. Und Althardware hat häufig den Fall, dass sie irgendwann auch aus dem Support rauslaufen. Gerade, wir haben gehört, Gen 9 ist circa 10 Jahre alt. Irgendwann läuft da auch der Support aus, dass gerade auch Sicherheitslücken irgendwann dagelassen werden, wo sie sind und sich auf aktuelle Hardware konzentriert wird. Und natürlich ist es dann auch wichtig, dass ich mich als Unternehmen, gerade wenn die IT für mich In jedem Unternehmen, finde ich, ist IT mittlerweile ein irgendwo zentraler Dreh- und Angelpunkt. Weil wir haben.
Gebe ich dir völlig recht, wir haben es gerade gehört, die Packlisten, fährt kein LKW.
Genau, und wenn die mal steht, dann habe ich wirklich Probleme und die sind teilweise geschäftsgefährdend. Da gibt's prominente Fälle aus dem süddeutschen Raum beispielsweise, wo eine Ransomware-Attacke vorgefallen ist und danach das Unternehmen Insolvenz anmelden konnte. Und sowas wird heutzutage immer wichtiger. Und aktuelle Hardware bringen nicht nur mehr Performance mit sich, mehr Arbeitslast, die abgearbeitet werden kann, sondern natürlich auch neueste Sicherheitsstandards. Und da zieht jeder Kunde, egal wie viel Server er hat, auf jeden Fall einen Vorteil für sich raus.
Mike, welche Rolle, Elmar hat das schon beschrieben, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich plane jetzt mal ein System, was Elmar dann am Ende verkauft? Ist das mittlerweile einer der wichtigsten Aspekte, so wie Jeremy gerade Security beschrieben hat?
Es ist einer mit der Aspekte, aber nicht mit der wichtigste. Ich war jetzt noch die Tage beim Kunden, wo das ganze Rack voller Server der älteren Generationen ist, wo man auch eine gewisse Wärmeentwicklung hat.
Die ist ja jetzt im kalten Winter nicht verkehrt.
Ja gut, wenn das der Raum aber halt nicht belüftet oder mit einem Fenster versehen ist, wird das schwierig. Aber die Wärmeentwicklung ist ja auch eine große Rolle. Dafür brauche ich natürlich auch wieder Energie für die Klimaanlage, um den Raum entsprechend zu temperieren zu können. Und dadurch, dass ich virtualisiere, kann ich natürlich meine Hardware reduzieren und die Wärmeentwicklung natürlich damit auch. Also das ist schon ein Faktor, um den Stromverbrauch zu senken, den Kühlungsbedarf. Wobei man beim Mittelstand natürlich auch sagen muss, man produziert im Mittelstand, Fensterbereich oder auch Gießereien, da fällt der Stromverbrauch nicht ganz so ins Gewicht, weil die Maschinen mehr Strom brauchen als der Server selbst. Trotzdem wird schon geschaut, dass man die Hardware den Anforderungen und den Energiebedarf halt auch anpasst.
Kann man den Energiebedarf klassifizieren, so dass es auch ein Laie versteht? Und wenn du sagst, jetzt mit neuen hochperformanten Systemen haben wir 10%, 20% oder gar 50% weniger Energiebedarf, welche Zahl ist richtig?
Gut, dass es dafür Auswertungstools gibt, um das nachhaltig beweisen zu können. Wir können also in den Tools nachschauen, was hat ein Gen9-Server verbraucht, was verbraucht der aktuelle Server. Das wird mitgeschrieben, wenn ich diverse Schnittstellen wie zum Beispiel HPE.com nutze. Dann werden diese Werte mitgeschnitten und dadurch kann sich auch vorher schon in der Konfiguration, gibt es auch diese Tools, die diese Energiewerte auch mitstrecken. Und dann kann ich einen gewissen Vergleich ziehen, um wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt mehr weniger Strom.
Die Zahl an sich, ich werde jetzt nicht 1 oder 5 sagen oder 88. Schade eigentlich. Nein, die Antwort ist, it depends. Also, wenn ich jetzt alte Server ersetze, da haben wir eben gehört, im Vergleich G9 gegen G11 ist praktisch, weil da habe ich tatsächlich einen technologischen Abstand. Wenn also die Behauptung ist, ich kann 10 Server durch einen ersetzen, bedeutet das nicht, dass meine 10 Server, die jeweils vielleicht 500 Watt Strom konsumiert haben, also 5000 Watt durch einen Server ersetzt werden, der auch nur 500 Watt verbraucht. Das ist ein Trugschluss. Neue CPUs sind deutlich leistungsstärker und die sind auch deutlich stromhungriger. Also ein aktueller Prozessor wird das 2- bis 3-fache an Stromverbrauch verursachen gegenüber den alten Versionen. Aber dadurch, dass der deutlich mehr Workloads tragen kann, habe ich genau diesen Effekt. Also dann spare ich unter Umständen dann eben diverse 1000 Watt, wenn ich so stark konsolidieren kann. Irgendwann ist das aber auch zu Ende. Immer jetzt wieder unsere kleineren Kunden, und von denen haben wir sehr viele im Beritt. Wenn da 2 Server stehen, was will ich da konsolidieren? Ich habe 2 Server wegen Ausfallsicherheit, so wie Jeremy das eben schon gesagt hat. Den einen wegzumachen und auf die letzte verbliebene Maschine zu konsolidieren, nimmt immer eine Ausfallsicherheit. Ich spare vielleicht ein bisschen Strom, aber das ist ja nicht gerade das Ziel gewesen. Von daher, man kann alles kleiner machen und es ist auch manchmal sehr frustrierend für mich, wenn ich Kunden besuche, wo wir Projekte durchgeführt haben und da stehen leerstehende Rackreihen. Also das, was man vorher in 10 IT-Racks hatte, passt dann jetzt mittlerweile in halbes, wenn es überhaupt dazu kommt. Das ist schon ein bisschen seltsam, das Gefühl. Aber andererseits zeigt das eben auch das Potenzial. Aber diesen Effekt haben wir schon seit Jahren. Also wir sind mittlerweile schon bei einer sehr hohen Packdichte. Vor 10 Jahren, als der Zug noch schneller fuhr und Kunden wirklich gewechselt sind von Hardware-Systemen zu virtuellen Systemen, da war das sehr häufig so, dass einem gehende Leere entgegenschlug, wenn man mal ins Rechenzentrum reinschauen durfte und man sich überlegt hat, entweder ist der Kunde pleite oder wir sind schon fertig mit unserer Arbeit.
Jeremy, du kennst sowas nur noch aus den Erzählungen der alten Herren, oder?
Ja gut, also dass früher um einiges mehr Server- und Storage-Systeme in Rechenzentren waren, das kenne ich aus vielen Erzählungen. Heute ist ja sozusagen der O-Ton ganz klar Konsolidierung. Wo kann ich mit möglichst wenig IT-Infrastruktur meine gesamten Workloads abdecken? Also ja, ich kenne das größtenteils aus Erzählungen, aber wir haben bei HPE das Problem, wir bauen sehr, sehr zuverlässige Systeme. Die halten also Ewigkeiten. Und ja, da gibt es dann auch Kunden, die das Ganze so lange ausnutzen, bis das System wirklich komplett die Hufen hochfährt. Also ich kenne auch noch den einen oder anderen Kunden, der dann noch vor Gen 9 den einen oder anderen Server oder die ein oder andere Serverfarm betreibt. Aber das ist natürlich eher ein Exot. Das muss man auch
ja, aber sagen. Selbst der Exot müsste doch auf deine Schilderung, du hast vorhin die Sicherheit angesprochen, selbst das müsste doch einleuchten. Du liest fast jeden Tag mittlerweile von Ransomware-Angriffen und was da alles nicht passiert.
Ja, das die Herausforderung, die da ins Lande zieht, ist halt, man kann eine Ransomware-Attacke ist halt häufig sehr stark in einem Extrem. Also wir gehen in dem Bereich, wo wir sagen, dein Unternehmen steht komplett still, du kannst kaum noch Prozesse betreiben und das natürlich von der Vorstellungskraft. Wir Menschen haben da ja sozusagen, in den Extremen zu denken, fällt uns da teilweise ziemlich schwierig. So, ja, als ob ich morgen wach wäre, so mein Unternehmen komplett stillsteht. Das ist aufs erste Hören sehr illusorisch, aber es ist halt eine Gefahr, die viele Unternehmen haben. Und das ist halt der eine Geschäftsführer um einiges empfänglicher für sein Baby, was er aufgebaut hat, also sein Unternehmen sozusagen. Der andere ist da vielleicht eher so, ach Quatsch, das ist so Gerede, die wollen mir bloß was verkaufen, so. Aber wie du schon richtig sagst, das ist ein Konsens, der in einem Markt gerade schon sehr stark Anklang findet, sich abzusichern. Also dass ich einfach meinen Geschäftszweck am Ende des Tages irgendwie ausführen kann. Und ein ganz berühmtes Zitat oder eine ganz berühmte Aussage ist ja, es ist nicht die Frage, ob ich mal gehackt werde, sondern wann. Das habe ich jetzt mal noch angebracht. Ich weiß, das ist schon ein paar Tage älter, der Satz. Aber ich finde, der ist nach wie vor relevant.
Jetzt haben wir das Zitat auch noch aufgewärmt. Wir reden weiter in einer neuen Folge von IT auf die Ohren. Die Herren waren nämlich in Wien und haben sich über die neuesten Trends informiert auf der Hausmesse. Und da reden wir.
Darf ich da kurz ergänzen? Ja. Das ist also nicht die Hausmesse, wenn man so möchte. Es ist quasi die New York Fashion Week für Techniker, ja?
Wow. Das war jetzt aber wirklich originell im Vergleich zu dem Zitat. Wir reden weiter in einer neuen Folge von IT auf die Ohren. Wo geht die Reise hin? Wir sind ganz gespannt zu wissen, wo die Reise hingeht. Ihr wart auf der Vienna Fashion Week für IT und darüber reden wir weiter. IT.
Wir automatisieren, wir nehmen dir Komplexität raus, wir bringen die Sicherheit rein.
Die Netzwerkleute, immer die sehr innovativen waren.
Da brechen wir eigentlich die Barrieren auf.
IT auf die Ohren.